Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen New Management Talk, heute mit Raphael Gielgen. Raphael ist Trendscout Future of Work bei Vitra, dem Möbelhersteller aus Weil am Rhein. Raphael fährt durch die Welt, schaut sich Unternehmen an und Orte, an denen Neues entsteht, spricht mit Menschen, die dieses Neue entwickeln, und am Ende redet er darüber heute mit uns. Es geht in den kommenden Minuten um Pioniergeist und Ambitionen, um den Übergang von der Wissensökonomie zur fähigkeitenbasierten Ökonomie, in der wir uns permanent weiterentwickeln und Neues lernen. Vor allem aber geht es darum, dass wir das Gartentor öffnen, das eigene Grundstück verlassen und die Welt von einem anderen Ort aus betrachten und uns über die Stare freuen, die zurückkommen und den kommenden Sommer zeigen. Und los geht's! Ja, hallo Raphael, schön, dass du da bist hier beim New Management Talk. Herzlich willkommen.
Hallo Christoph, servus. Danke für die Einladung.
Wir wollen heute sprechen über Innovationen, über die Frage, wie das Neue in die Welt kommt und was so rund um Deutschland in der Welt in diesen Dingen passiert. Du bist als Trendscout für Vitra viel unterwegs, siehst viele Unternehmen, siehst viele Länder und warst gerade in Boston beim MIT und hast dir da die Innovation Labs angeguckt. Vielleicht zum Einstieg eine ganz einfache Frage, wie ist es da so für alle, die noch nicht das Glück hatten, sich das anzugucken?
Okay, das Erste ist so, dass Boston so eine ganz andere amerikanische Stadt ist im Vergleich zu den Städten, die die Europäer kennen, also die vielleicht nach New York fliegen, nach Washington oder nach San Francisco, Los Angeles. Sie fühlt sich viel europäischer an und viel weniger amerikanisch, das ist das eine. Auch mit dem Stadtbild, weil auch das Stadtbild nicht so ein hartes Grid hat, sondern eher so natürlich ablesbar ist, hat auch vielleicht mit dem Fluss zu tun, der durch Boston fließt, der Cambridge River. Ja, wie ist das da? Ich hatte mal das Glück, einen alten Dekan in Boston zu treffen, auf einer meiner ersten Reisen. Und wir standen an der Straßenkreuzung in Kendall, also da, wo das ja Matthias, Kendall Square, und da meinte er zu mir: Raphael, wenn du heute Abend hier in eine Bar reingehst, egal wie viel du trinkst, du wirst ja wahrscheinlich die Bar intelligenter verlassen, als wieder reingegangen bist. So, also wie ist das da? Doch gibt es natürlich eine Vielzahl, eine Ansammlung von Menschen in unterschiedlichen Erwerbsbiografien, ob das der Undergraduate ist, der PhD, der Start-up oder Unternehmer oder die VC, die alle eines antreibt und zusammenbringt, ist wirklich etwas Neues zu schaffen. Das aber nicht, um Geld zu verdienen und reich zu werden, sondern das des Neuen wegen, also dem Lösen von einem Problem. So, und das spürt man da schon. Auch wenn man jetzt nicht, so wie ich, dezidiert dahin fährt, um sich das da anzuschauen, sondern nur die Stadt, dann spürt man irgendwie, da ist was in der Luft.
Hast du eine Erklärung dafür, warum ausgerechnet dort dieser Spirit herrscht? Ist es das MIT?
Ja.
Ist es die Stadt? Oder was macht das aus?
Naja, also die, da haben ja damals ein paar viele Schiffe von Europa mal angelegt. Ich glaube, das macht etwas.
Ja.
Übrigens auch mit Kalifornien. Menschen, die es damals mit einer Kutsche über die Rocky Mountains geschafft haben und dann irgendwann in Kalifornien angekommen sind, das macht etwas mit den Menschen. Das scheint also etwas in deren DNA zu sein. Das ist ein, und dann hast du natürlich recht, es sind ja mit die ältesten Universitäten überhaupt in den Vereinigten Staaten. Du hast ja einmal das MIT da und dann hast du ja Harvard da als zwei private Universitäten. Nun mal so ein Beispiel. Du kannst heute bei 11 Nobelpreisträgern bzw. Nominierten im MIT Kurse belegen und im Kurs sitzt du mit 20, 25 Mitstudenten zusammen. Das gibt es ja wahrscheinlich nirgendwo auf der Welt. Du hast dort auch die Möglichkeit, in deinem Gesamtökosystem, also das Ökosystem, woraus besteht das? Natürlich auf der einen Seite aus einer Bildungseinrichtung wie einer Universität, dann aber auch aus einem Netzwerk an Menschen, unterschiedliche Akteure, die entweder gegründet haben, Menschen bei der Gründung helfen und halt auch dementsprechend Kapital. Und das findest du vor in einer ziemlich kompakten Stadt. Und man hat auch das Gefühl, zumindest in Kendall, da wo es MIT ist, dass man ineinander läuft. Und das ist mit Sicherheit ein Befähiger, ja, dafür.
Ja. Jetzt sind es sicher die Menschen und das Ambiente und der Spirit, dieser Pioniergeist, der da eine Rolle spielen, aber es ist natürlich auch die Ausstattung. Du hast ja diese Innovation Labs da angeguckt.
Ja.
Wie können wir uns die vorstellen?
Ja, Nehmen wir mal, also lass uns mal so eine kurz bei der Firma. Wir haben jetzt, ich habe jetzt das zweite Mal Boston Dynamics besucht. Also es war schon immer, ich bin das erste Mal letztes Jahr im Dezember reingekommen nach der Pandemie. Vor der Pandemie war ich nicht bei denen drin. Wie kann man sich das vorstellen? Also Boston Dynamics jetzt außerhalb von der Stadt Boston in Waltham ist, also ich will sagen eine Ausgründung, aber ja, ist irgendwie eine Ausgründung vom MIT. Und der Standort von denen hat in etwa so die Größe von einem großen deutschen Baumarkt. Dass man, und auf der oberen Etage ist quasi das Lab. Dort sieht man die drei Roboterkategorien, die wir haben, den Spot, das ist der Hund, da sind 1500 von auf der Welt unterwegs. Dann den Atlas, das ist dieser Humanoide, der aussieht wie ein Mensch, viele kennen den von den Videos. Und dann gibt es noch den, wie heißt denn, ich glaube, der Splash jetzt, der automatisch, so ein Logistikroboter, der automatisch LKW oder Container mit Kartons leerräumt. Und das ist quasi wie ein Reallabor, wenn man da so durchwuselt. Aber wenn man dann in die einzelnen Bereiche reinschaut, durch die großen Scheiben, die von den Gängen quasi in diese Werkstätten gehen, dort findest du alles an Werkzeug, was du dir vorstellen kannst. Und ich meine alles. Und stellenweise sind die so voll mit Werkstatteinrichtungen oder Werkzeug, dass du dich kaum drehen kannst. Ja. Und dann hast du auch diese Sichtbarkeit. Also die Labs sind so gebaut, du hast unmittelbar Teilhabe und Sichtbarkeit. Du siehst, was da gerade passiert, wer wo gerade welche Versuche macht. Du siehst natürlich auch, wo etwas nicht funktioniert, auch wenn das jetzt nicht Teil deines Tagesgeschäfts ist. Und das ganze Untergeschoss von der Lokation von Boston ist ein riesiger Werkzeugbau. Also dort werden all die Teile gebaut, die man für die Roboter so braucht. Und was man da jetzt einfach merkt, das ist diese Art, ich habe es mal Ambition oder auch Konsequenz genannt. So eine Ambition, boah, ich will nicht sagen, die erlebe ich bei einem deutschen Autobauer nicht, aber der deutsche Autobauer arbeitet sehr präzise auf ein Ziel hin. Das ist, und dort ist es wirklich dieses permanente Experiment, ja, dass es keine Ziellinie gibt, dass man nie fertig ist und dass es die nächste Iterationsstufe gibt und die nächste Iterationsstufe und die nächste Iterationsstufe. Und ich glaube, dass auch das ist ein Grund, dass es da so ist, wie es ist. Und übrigens, so findet das statt in der Universität. Wenn du in das MIT-Museum gehst, ist eine große Poster an der Wand. An einem Poster ist die Methode. Das, was du denkst, das baust du. Also alles, was du denkst, bekommt ein Modell. Du baust ein Modell. Ob das ein Barometer ist, ein Computer, ob es eine Raketenstufe ist. Aber das Zweite ist, der Weg des Bauens ist ein Weg des Denkens. Also immer in einen physischen Kontext zu treten und das zu tun, macht etwas mit dir. Und der beliebteste Kurs oder der Kurs, der am meisten besucht ist im MIT, der heißt How to Make Almost Everything. Also ein undergraduate Student, der es wahrscheinlich von Tut und Blasen keine Ahnung hatte oder hat, der kommt dann da rein und lernt dann, wie man eine CNC-Maschine bedient, ja, wie man eine Platine lötet. Und das ist das Erste, wozu man die Menschen befähigt.
Das heißt, es ist so eine Kombination aus Denken auf ganz hohem Niveau und gleichzeitig praktisch Bauen, Maschinenbau und alles Mögliche, was man halt gerade macht.
Ja, ja. So, und ja, und ich glaube nicht nur auf hohem Niveau, sondern auch einfache Lifehacks. Also überlegt immer, viele von uns haben ja quasi das abdelegiert. Also wenn man mal überlegt, wie unsere Eltern oder auch besonders die Großeltern, wie die sich arrangieren mussten. Die haben noch was repariert. Dann haben die sich irgendwas gebaut, weil es das nicht gab. Was machst du heute? Heute guckst du beim Amazon, heute besorgst du dir was. Heute gibt es für alles irgendwie eine App und irgendeinen, der für dich irgendwas regelt. Ich lebe hier draußen am Land. Diese App existiert hier draußen nicht. Wenn du jetzt nicht das Werkzeug hast, hast du mal ein Thema. Idealerweise, du hast einen Nachbarn, der das Werkzeug hat, dann hast du das Thema nicht. So. Und das ist dann ein ganz anderer Modus operandi. Und bei denen ist es einfach so, dass übrigens über fast Fakultäten hinweg, dass das untrennbar verbunden ist. Jede Einrichtung, also jeder kleine Hörsaal oder die Anzahl der Labore ist, oder Werkstattflächen ist 1:1 mit der Anzahl der Vorlesungssitze. Mhm. So, und das ist mal ein Faktor, den hast du ja nicht überall.
Ja.
auch wenn du kein technisches Studium hast, ja.
So ein bisschen hast du es schon angedeutet, aber lass uns noch ein bisschen tiefer reingehen. Du bist ja auch in Deutschland, in Europa viel unterwegs. Wenn du das, was du gerade beschrieben hast, vergleichst mit dem, was wir hier haben, was sind die größten Unterschiede? Ist es diese Ambition oder dieser Pioniergeist oder diese Kombination aus Denken und Machen?
Tja, das ist also ehrlich gesagt, kannst du dir vorstellen, die Frage beschäftigt mich. Seit 10 Jahren, seitdem ich den Job habe, beschäftigt mich die Frage. Immer auf der Suche nach einer Antwort, die ich in Teilen gefunden habe, aber in Teilen suche ich immer noch. Wo kommt das her? Also ich glaube, das eine, was ja bei uns ist und was uns ja, also wir sind ja mal die Könige der industriellen Ökonomie und haben es ja geschafft, in den ganzen Industriezweigen, in denen wir unterwegs sind, Spitzenleistung zu machen. Ich habe letztes Jahr im Wirthaus gesprochen zu 40 Hidden Champions und jede Geschichte dieses Hidden Champions, der vor mir saß, ist einzigartig. Also das, was der tut in dieser Präzision, ist einzigartig und am liebsten hätte ich ihn von denen besucht. So. Und aber ich glaube, genau diese Präzision ist es, die es so schwierig macht, mal Dinge so ganz anders zu machen oder mal das Experiment zu wagen. Ein anderes Beispiel. Ich habe in Deggendorf die Firma Streicher besucht und man führte, also eigentlich den Teil, den ich besuchen wollte, die machen Maschinen, die automatisierten Clay-Auftrag machen für Designstudios zum Beispiel bei den ganzen Automobilherstellern. Mhm. Also ich würde mal sagen, sehr wahrscheinlich jeder zweite Automobilhersteller auf dieser Welt hat die Maschinen von dieser Firma Streicher, die heißen dann Kolb Design und eigentlich wollte ich dazu hin. Aber mein Weg führte mich durch 4 Hallen. In der ersten Halle baute man Achterbahnen der höchsten Kategorie, die zum Beispiel so Disney-Themenpark kauft. In der zweiten Halle wurden Vakuumzylinder gebaut für eine Medizintechnik, wo der Zylinder so groß war wie meine Scheune hier rechts, wo ich gerade sitze und den Podcast aufnehme. In der nächsten Halle standen Pipeline-Leger von der Firma Komatsu. Die haben nämlich die LGNB-Terminals angeschlossen. Dann hat doch diese Firma diese Designmaschinen und hat noch einen Baukonzern. Die bauen mal eben eine Brücke, die über die Spree in Berlin und schiffen die mit dem Schiff dorthin. Und als ich in dieser Firma war, habe ich gedacht, hey, das gibt's doch gar nicht. Nirgendwo eine Kanban-Tafel oder nirgendwo so, wie man jetzt die Teams organisiert. Aber doch standen überall Typen, wo du wusstest, wenn du dem eine Aufgabe gibst, dann sagt er nicht, wie soll ich das machen? Der legt sofort los. Mhm. So. Und das, glaube ich, ist auch auf der einen Seite eine Mentalitätsfrage, aber dann auch eine Ambition, die ein Unternehmen hat. Weil ich glaube, viele Firmen sind am Ende so KPI, OKR, Rationalität, Produktivität und Effizienz degeneriert. Und genau den Gründergeist oder den Gründungsimpuls, den jede Firma mal gemacht hat, fahren wir die 81 entlang nach Schaffhausen, der ist dadurch verloren gegangen.
Wie kommen wir denn wieder dahin? Also ich meine, wie gesagt, im Moment versinkt Deutschland mehr oder weniger in Jammern und Depressionen, aber wir haben ja eigentlich, wir haben die Menschen, wir haben die Leute, wir haben in der Vergangenheit oft gezeigt, dass wir es können, also dass wir auch Neues schaffen können. Wo ist denn das im Moment hin? Wo verschwindet das denn immer?
Also ich glaube, dann ist die Antwort wieder, ich will sagen, ist einfach. Aber ich glaube, indem man die Leute machen lässt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben nicht mehr den Spielraum, etwas auszuprobieren. Die sind dermaßen versorgt mit Arbeit und der Dokumentation ihrer Arbeit, dass sie für dieses Spiel, für diese 15% des Ausprobierens etwas anders machen, überhaupt keine Zeit haben. Und das kommt dann nur bei denen auf den Tisch, wenn die wirklich, ich sag mal, eine Mayday-Situation haben. Ich habe diese Woche super spannend den Werkzeugbau eines deutschen Sportwagenherstellers besucht. Und als dann die Teams mir erzählt hat, woran sie jenseits des Werkzeugbaus arbeiten, aus einer eigenen Initiative heraus, war ich total geflecht. Weil da merkst du nämlich, dass die einfach noch so viel Muskel haben, den sie aktivieren könnten und dann bei diesem Sportwarenunternehmen auch den Freiraum kriegen, das zu tun. Und auf einmal tun sich für die Opportunitäten auf, wo du vielleicht sagen würdest, wie kommen die darauf? Und ich glaube, es liegt daran, dass man die auf der einen Seite machen lässt, aber das andere ist auch, dass wir nicht ein echtes Verständnis für Innovationskultur haben, die natürlich heißt, das bestehende Geschäftsmodell ausschöpfen, ja, und monetarisieren, aber gleichzeitig permanent in eine Entdeckung zu gehen, in so eine Exploration-Phase und ein Innovationsportfolio aufzubauen über verschiedene Produkte oder Serviceleistungen, die das Unternehmen in die neue Zeit führt. Mhm. Und da glaube ich, da sind wir nicht wirklich gut drin. Und das hat einfach damit zu tun, dass hier wahrscheinlich auch die Bezahlsysteme im Hier und Jetzt verankert sind. Und nicht wie bei einem Waldbauern, der jetzt in 3 oder 4 Generationen denken muss.
Ich habe heute ein Interview gelesen mit, Ulrike Malmentier, glaube ich. Die sitzt in den USA an der Uni und ist hier bei den Wirtschaftsweisen dabei. Und die hat eben auch gesagt, Deutschland und Europa könnten eigentlich alles, aber sie hat abgestellt auf die Furcht, die wir haben, also zum Beispiel vor KI. Statt mit KI zu gucken, was können wir da machen, haben wir so viel Angst vor der neuen Technologie, dass wir am Ende nichts machen, obwohl wir eigentlich vorbereitet werden mit all dem, was wir in Sachen Internet of Things und so machen könnten.
Ja, jetzt bringen Sie einen interessanten Punkt rein. Ich möchte hier mal noch so einen zweiten Blick reinmachen. Ich habe ein Interview gegeben für ein deutsches Unternehmen, die sich um die deutschen Familien, also für eine Beratung, die sich um die deutschen Familienunternehmen kümmern. Und dort habe ich gesagt, dass das Büro im Kontext der Transformation der Schlafwagen ist im Vergleich zu den Fabriken. Und dann meinten die zu mir, ja, wie meinst du das, der Schlafwagen? Ich sage, wenn du heute durch die deutschen Fabriken gehst oder durch die produzierenden Gewerbe, wirst du eine Technologieintegration vorfinden oder auch eine Implementierung von Technologien in einer Geschwindigkeit, die in etwa und damit eine Veränderung der Arbeit und damit eine Veränderung der Werte, die geschaffen werden, die ist 3, wenn nicht das 5-fache höher ist wie in den Büros. Jetzt passiert aber eins, dass die Menschen, die natürlich über das entscheiden, was in diesen Fabriken stattfindet, oft in den Büros sitzen. Vielleicht ist das kein guter Ort, vielleicht sollten all die über das entscheiden, was in den Fabriken passiert, in den Fabriken sitzen und nicht mehr in den Büros mit dem Parkplatz direkt vor der Bürotüre. Ich glaube, das ist jetzt sehr verkürzt, aber ich glaube, das hängt was damit zusammen. Und das andere ist, ja, du hast recht, wir haben alles hier und du sprachst vorher dieses Thema der Angst an. Wir kommen natürlich auch aus einer Arbeitsarchitektur oder Systemarchitektur der Kontrolle. Also nicht der Kontrolle, arbeitet der jetzt nicht oder so, sondern macht er es jetzt richtig. Also wenn du mich fragst, was war in meiner ersten Lehre, ich habe mal Schreiner gelernt, meine größte Angst war, ehrlich gesagt, zu versagen oder was zu verkacken. Mhm. Dass du einfach in dem Schrank die Griffe falsch bohrst, dass du die Falz von der Türe falsch machst und dass dann alle in der Schreinerei, die Gesellen, die anderen Lehrlinge auf dich schauen und sagen, boah, hat der Depp es wieder mal nicht geschafft. Ja, so. Und ich glaube, dass genau diese Erwartungshaltung durchgehend ist und die über uns alle konditioniert sind und damit verbunden, dass wir das, was wir tun, besonders richtig machen wollen, dass wir es gar nicht anfangen, etwas anderes zu tun, weil wir es dann falsch machen können. Mhm. So, und dann noch zu deinem Thema der Technologie, diese Professor Dr. Miriam Meckel, die sagt das ja ganz gut, die war jüngst ja im OMR-Podcast und hat ja auch da nochmal beschrieben, dass wir Deutschen aus der Romantik kommen und uns, also ist mal verkürzt, dass wir ein gestörtes Verhältnis zur Technologie haben. Wir haben auf jeden Fall kein natürliches Verhältnis zur Technologie. So, wir haben erstmal eine Art Aversion und sagen, ja, wieso denn und wieso soll man das denn jetzt tun und weiß ich jetzt nicht. So, und was wir dabei überhaupt nicht verstehen, also ja, damals, wenn man mal so einen Zeitsprung macht und geht mal 100 Jahre zurück, die Infrastruktur der alten Zeit im Ruhrgebiet über die Öfen, über die Kohle, über das Erz, über den Stahl, das war eine Infrastruktur, eine Arbeit, die bis vor 40 Jahren so der Motor war. Und wir denken zu wenig in diesen Infrastrukturen, die es eigentlich heute ermöglicht. Also heute ist natürlich KI ein zentraler Teil einer Infrastruktur von morgen. Und jetzt kannst du nicht sagen, bei der Party bin ich jetzt nicht dabei oder gehe ich nicht hin.
Was ich interessant fand, war, was du über die Fabriken gesagt hast und über den, den Wandel und die Geschwindigkeit des Wandels, der dort stattfindet. Denn wenn über neue Arbeitswelten diskutiert wird, über neue Formen der Zusammenarbeit und so weiter, dann kommen Fabriken überhaupt nie vor. Es geht immer nur um irgendwelche Büros und wie man da Meetingräume so gestaltet, dass tatsächlich auch mal was rauskommt. Also dieses Thema Produktion fällt völlig raus und es wird auch völlig vernachlässigt, dass das natürlich, obwohl dort produziert wird, auch massenhaft Wissensarbeit ist, die da geschieht.
Ja, total, absolut. Und jetzt mal so, auch da wieder so mal zwei Blicke. Wir betreten ein Zeitalter, in dem die Menschen in den Fabriken im Augenblick lernen werden. Also über Augmented Virtual Reality werden diese Menschen demnächst in diesem Augenblick lernen, wenn doch was passiert mit der Maschine. Der Roland Busch von Siemens hat in Las Vegas Mendix vorgestellt. Also dieses Low-Code-Thema, dass du nicht mehr die großen Codeblöcke schreiben musst, um auch Roboter zu programmieren, Automatisierung zu machen. Wir werden schon in 2-3 Jahren mit den Maschinen das über Sprachbefehle machen können. Das eröffnet ganz andere Türen. Und da rennt dann auch keiner rum, der sagt, was ist denn das für ein Stuss, sondern da ziehen alle mit. Warum? Weil die Menschen die Sache vor Augen haben. Und die Sache ist halt das Paket oder der Job, an dem gerade diese Fabrik, also das, was die Fabrik gerade tut, das ist quasi, das ist der Polarstern. In den Büros haben wir ein wenig diesen Polarstern verloren, also diese Sache, und sind nicht falsch verstehen, aber wir kleben gerade Pflaster. Ja? Wir tun uns schwer, die Realität zu akzeptieren, dass es wohl ist, dass wir diese Wissensarbeit, die wissensbasierte Ökonomie verlassen und in eine fähigkeitsbasierte Ökonomie gehen. Was ist der große Unterschied? Das Wissen, was du hast, ist weniger wert, aber was viel wichtiger ist, so diese Metakognition, deine Anlagenfähigkeiten, dir neues Wissen beizubringen, eine emotionale Intelligenz zu haben, eine Selbstreflexion und auch die Bereitschaft, immer wieder die Dinge zu lernen, zu verstehen, zu hinterfragen. Und das andere ist natürlich auch, dass wir uns nicht mit der Frage auseinandersetzen, woran arbeiten wir eigentlich in Zukunft? Weil wenn wir das tun würden, also wenn wir jetzt nur die Frage stellen würden, woran arbeitet unser Unternehmen in Zukunft? Dann würde das automatisch die Antwort geben, mit wem mache ich das eigentlich? Welche Tools brauche ich dazu? Und wo findet welcher Teil der Arbeit statt? Wir portionieren das und reden über das Tool und reden über die Art und Weise der Zusammenarbeit und dann noch unterscheiden wir das in Generationen und dann noch über den Ort der Arbeit. Ist aber nicht miteinander verbunden. Und womit hat das zu tun? Ich sage den Leuten immer, wenn sie in eine Fabrik reingehen, dann wird dann jeder von Ihnen mir sagen können, was passiert in dieser Fabrik. Die Fabrik ist der Inbegriff der Sichtbarmachung der Arbeit. Das Büro ist das nicht mehr. Du siehst in den Büros nicht, was passiert, weil die Leute vor ihren schwarzen Kisten sitzen. So wie wir zwei. Jetzt, wir sehen uns zwar bei diesem Podcast. Aber du keine Idee hast, was hinter diesem Monitor passiert.
Ich fand das interessant, dass du davon sprichst, dass wir im Übergang von der wissensbasierten zur fähigkeitenbasierten Ökonomie sind, weil zum Beispiel mein sehr geschätzter Podcast-Kollege Wolf Lotter ja immer sagt, wir haben noch nicht mal verstanden, dass wir von der Industriegesellschaft oder industriebasierten Ökonomie in die wissensbasierte Ökonomie gegangen sind. Jetzt sind wir schon eins weiter. Ich habe heute Mittag mit einem Kollegen hier aus der Hoff-Akademie gesprochen und der hat gemeint, er würde immer wieder mit Statistiken und Studien konfrontiert, dass kaum in einem anderen Land so wenig Unternehmen so wenig in die Weiterentwicklung ihrer Mitarbeiter investieren würden. Ist das was du bestätigen würdest oder ist das nur eine statistische Erfindung?
Nee, das ist jetzt mal spannend, guter Blindspot. Aber was ich herausgefunden habe bei all meinen Reisen, dass es kein Land gibt, in dem man so viel zum Thema Employer Branding und so viel zum Thema Change macht wie bei uns. Hm. Und ich sage ja dann immer so den Satz, wo sind wir bitte falsch abgebogen? Ja, und also es gibt ja ein Invitra-Partner, ist der Florian Holste, und er sagt, Reisekosten sind für ihn Weiterbildungskosten. Wenn zu ihm einer kommt und dann sagt ein Mitarbeiter, er will zu CES nach Las Vegas oder er wird gern zur AI-Konferenz nach Amsterdam und dann lässt er sich erklären, warum das denn so ist, und dann schickt er den dahin. Mhm. So, und dann kriegt er immer ein Mandat, du kommst zurück und dann erzählst du uns, was du gesehen hast, und rauf und runter. Und ja, ich glaube, ich würde das unterschreiben. Ich würde das unterschreiben, dass wir in Summe zu wenig dafür tun. Also wir tun ausreichend und zu viel, vielleicht dafür, dass die Menschen sich wohlfühlen. Aber wir tun zu wenig dafür, dass die Menschen, die Kolleginnen und Kollegen gefordert sind, aus ihrer Komfortzone des Wissens und der Anlagen, Fähigkeiten, wo sie einfach fit und sind, heraustreten und neue Dinge entdecken. Ja, das mag sein, dass wir dafür zu wenig tun.
Das ist interessant. Der Sache gehen wir mal nach, beide. Aber was ich gut fand, ist dieser Spruch, Reisekosten sind Weiterbildungskosten. Weil das hast du ja ganz oft, dass jemand irgendwas machen möchte und es dann am Ende doch nicht genehmigt kriegt, weil er oder sie nicht tagtäglich damit dann wahrscheinlich arbeiten wird, sondern es ist etwas, was einfach so interessiert.
Aber übrigens, aber selbst dann, wenn sowas in meiner Firma passiert, dann wirst du das auch nicht mehr im Kontext der direkten Arbeit tun. Weil dann macht man das nicht mehr. Dann ist das der gute Ton der Firma, nee, wir reisen nicht mehr. Wir machen halt den Videoschalt. Nein, wir schauen uns das nicht an, ich schaue mir halt ein YouTube-Video oder ein Doku darüber an.
Vielleicht noch zum Abschluss, ich hatte neulich das große Glück und Vergnügen, den John Hagel zu interviewen, den alten Helden, muss man sagen. Da ging es auch, er hat ganz stark betont, jetzt nicht nur auf Deutschland, sondern ganz allgemein, dass weite Teile der Welt gefangen sind in Angst vor dem, was halt passiert, diese Polykrisen und dieser ganze Wandel, den wir erleben. Dabei meint er, wir stünden eigentlich jetzt überhaupt erst richtig am Anfang, die Welt zu einem besseren Ort zu entwickeln, mit all der Technologie, die wir haben und mit all den Fortschritten, die wir da machen können. Auf jeden Fall hat er gemeint, was fehlte, wäre eine große Erzählung von der Zukunft, von einer positiven Zukunft, die wir Menschen gestalten. Wer soll die denn schreiben?
Hey, ja, jeder von uns selbst. Also erstmal, John Hagel ist natürlich richtiges Mastermind. Ich hatte mal das Glück, ihn zweimal zu treffen. Einmal in San Francisco war, wie noch bei die Leute beim Center for the Edge waren, einmal bei der Singularity. Ich habe morgen habe ich einen Workshop in London mit 100 Architekten, Designern bei uns im Tramshed. Und der letzte Teil der Aufgabe ist, dass in Teams, wir haben 10 Teams, in 10 Teams das aufgeteilt, dass jedes Team ein Narrativ schreibt über die Zukunft. Mhm. Ich führe natürlich in das Narrativ hin, also die ersten Stunden des Workshops sind natürlich, dass die Menschen neue Insights kriegen, dass sie Signale verstehen, Zusammenhänge, so ein bisschen Benchlearning, was passiert, was macht wer, Mensch, das könntest du ja auch tun und dann lernen, okay, wir verpacken das mal Narrativ. Jetzt hat die Erzählung ja zwei Wesen. Das eine Wesen der Erzählung ist die Kraft unserer Sprache. Die Sprache hilft uns ja, quasi jetzt einmal den Augenblick zu beschreiben, aber genauso die Zukunft zu beschreiben. Die Sprache vermittelt Werte, Visionen und eine Idee einer möglichen Zukunft und wird dann in dieser Erzählung, in diesem Narrativ greifbar und erlebbar für unser Gegenüber. Wir haben es aber verlernt, erstmal zu sprechen. Mhm. Weil wir halt so in Abkürzungen, in Tweets und in irgendwelchen Hashtags und Bums und Bums legen und überhaupt die Erzählung nicht mehr machen. Ja? Ich glaube übrigens, dass die Veränderung von Unternehmen, also die Unternehmen, die ich besucht habe, die Großes machen, dahinter steckt immer eine unternehmerische Persönlichkeit, die das Wesen der Erzählung kennt und die Menschen mitnimmt auf diese Reise nur durch diese Erzählung. Nimm mal so einen Satya Nadella, wenn du dem zuhörst, der redet dann nicht über 1 und 0 und über KI, der nimmt dich mit so. Und jeder kann für sich diese Erzählung selber schreiben. Das kann im Kleinen sein, ja. Wenn du sagst, hey, ich würde gerne bei mir auf meinem Grundstück mich selber versorgen, auf meinen 3 oder 4 Quadratmeter und das schaffe ich. Und du machst dir einen Blick und sagst demnächst, also in 3 oder 4 Jahren ist das schon so und dann ist das so. Ja, oder du willst was renaturieren oder du hast für dich eine Vision, wie du dich beruflich weiterentwickeln willst. Das ist das und ein Unternehmen kann das natürlich auch. Aber dafür musst du dich erstmal hinsetzen. Was haben wir gemacht? Auch da waren wir bequem. Da haben wir nicht jetzt Amazon berufen, sondern wir haben auch Zukunft abdelegiert und damit hat es halt angefangen. Wir haben Zukunft abdelegiert an andere, die in dem Thema Firmen sind, meinen dann, weil wir Megatrends studiert haben, Bücher darüber gelesen, damit ist es erledigt. Nee, damit ist es nicht erledigt, ja. Es ist nicht erledigt, Sport zu machen, dass man sich im Fitnessstudio anmeldet. Idealerweise zieht man die Schuhe an und läuft, ja. Oder steigt aufs Rad oder schwimmt oder was weiß ich, was man macht. Ja, und ich stimme dem voll zu. Und weißt du, was das andere ist? Ich hatte heute ein tolles Gespräch mit mir an Tönen. Und dann sagt er zu mir, Raphael, die Augen der Menschen sind voller Traurigkeit und deshalb ist die Welt so traurig. Da habe ich gedacht, ey Jan, wo hast denn das her? Und dann hat er mir gesagt, das ist ein Gedicht. Warte, ich sagte jetzt, von wem das Gedicht ist und wir teilen dann vielleicht das Gedicht in den
Shownotes auf jeden Fall.
Ja, hier. The Sweet Darkness von David White. Also von David White, The Sweet Darkness. So. Und das, glaube ich, ist auch gerade, das jetzt kommt natürlich alles zusammen, jetzt haben die Menschen halt die Augen voller Traurigkeit. Und weißt du, bei mir sind jetzt die Starre zurückgekommen. Und dann denke ich, hey, wie cool ist das? Das Leben geht weiter. Wir haben doch am Wochenende die Starrenkasten wieder aufgehangen und sauber gemacht. So.
Ja. Das ist eigentlich wunderbar, ein optimistischer Ausblick auf die nähere und auch weitere Zukunft. Also ich finde das wichtig, auch was du am Anfang gesagt hast, mit dem die Unternehmen haben oft vergessen, wofür sie eigentlich mal angetreten sind, wofür sie auf der Welt sind und was sie bewegen wollten. Und wenn man sozusagen ein bisschen zurückschaut und sich nochmal klar macht, dafür sind wir da und dann schaut, was wir alles erreicht haben und was wir auch können und vielleicht jeder selbst, aber auch Organisationen ein bisschen mutiger an das Ganze rangehen. Und Gunter Dück hat einmal in einem Interview mit New Management gesagt, wir haben uns zu Tode optimiert und Effizienz bis zum Exzess getrieben. Und wenn wir also sagen, okay, vielleicht trauen wir uns auch mal ein Fehler zu, ein Experiment, das nicht funktioniert und sehen das dann als Lernen. Auch wenn es nicht effizient war, vielleicht kommen wir dann raus. Ich meine, Unternehmertum in München oder auch die Garage 33 in Paderborn und so weiter, die versuchen ja diesen Spirit, den du am Anfang geschildert hattest, der da in Boston am MIT ist, hier auch hin zu transferieren. Also ein bisschen was passiert ja.
Ihm, ja, wollte ich gerade sagen, Wiesmann Maschinenraum, dann 2036 in Stuttgart. Ich sage ja den Leuten immer, schaut mal bei euch in die Kreativwirtschaft rein. Dort gibt es überall Areale, dort gibt es überall Aktivitäten und Quartiere, wo genau das stattfindet. Also ja, da gebe ich dir recht, aber dafür musst du erstmal über deinen eigenen Gartenzaun treten, denn sonst bleibst du einfach dein Gartenzwerg. Ja, wenn du das Tor nicht aufmachst und gehst raus, dann bleibst du einfach dein Gartenzwerg in deinem eigenen Garten.
Okay, dann öffnen wir jetzt mal unsere Gartentore, schauen auf die Stare, die zurück sind und
gehen zum Nachbarn in den anderen Garten.
Genau, rein, und gehen an die Arbeit. Danke dir, Raphael.
Alles klar.
War super, danke.
Dankeschön, Christoph. Ciao.